Okay.
Super, das war der Podcast. Dankeschön.
Dankeschön. Da haben wir fast gedacht. Ja. Auf Wiedersehen.
Da haben wir jetzt unsere Ruhe. Gut.
Ja. Weil er dekodiert das jetzt. Und dann,
ja, und dann höre ich die geheimen Sachen. Okay. Unter welchem Schlagwort können wir diesen Podcast laufen lassen?
Diverses.
Ja, pff, ja.
Was waren denn bisher Schlagworte?
Neujahrsloch oder so.
Ja.
Ha? Was waren denn bisher?
Nein, ich habe das immer unter diesen drei Forschungsthemen bzw. den Querschnittsthemen laufen lassen.
Ja, dann ist Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit, mhm. Ja.
Und die letzten beißen die Hunde.
Nein, nein. Das ist ja,
sind ja die letzten.
Du denkst so positiv. Nachhaltigkeit, okay.
Dies ist die Sicht und Hörbar, der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht- und hörbar macht. Moderiert von Holger Fabi, produziert an der Soziologie und Sozialgeografie der Universität Salzburg.
Herzlich willkommen in unserem Podcast Sichtbar und Hörbar in der Januarfolge. Ich hoffe, es sind alle gut ins Jahr gekommen und starten mit Frische in das Hören dieses Podcasts hinein. Mit mir im Studio sitzen heute Maike Bukowski, sie ist ökologische Ökonomin, und Andreas Koch, das ist unser Professor für Sozialgeografie oder für sozialwissenschaftliche Geografie. Beide sind in der Arbeitsgruppe sozialwissenschaftliche Geografie.
Hallo Holger, schön, dass ich hier sein darf.
Maike.
Das freut mich wirklich.
Ja, dann begrüße ich dich auch, Holger, und dich auch, Maike. Schön, ja, euch wieder zu sehen natürlich. Im neuen Jahr.
Ja, Mensch, da freuen wir uns ja alle riesig.
Neues, natürlich.
Ja, genau. Was habt ihr Neujahr gemacht?
Ich habe mich geärgert, dass ich nicht in Hamburg bin, zu Hause,
ja.
Sondern hier gesessen habe und niemand da war. In Seekirchen, wo ich jetzt wohne, ist es doch etwas ruhiger als in Hamburg-Altona.
Aber nur etwas, würde ich sagen.
Marginal.
Genau, ist auch Wasser da. Maike, du bist ja nicht ursprünglich aus Salzburg, das haben wir gerade gehört, aber du hast auch nicht in Salzburg studiert, du bist zum Arbeiten hergekommen. Vielleicht kannst du kurz über deinen fachlichen Weg bis nach Salzburg reden, in aller Kürze.
Ich bin aus Hamburg und habe aber an der Uni Oldenburg promoviert in der ökologischen Ökonomie, also in der Wirtschaftswissenschaften. Wir waren, und ich sage das jetzt mal ganz lapidar, so die ökologisch und sozial ausgerichteten Ökonominnen und Ökonomen.
Und jetzt bist du in der sozialwissenschaftlichen Geografie gelandet.
Genau, wir haben uns immer schon mit nachhaltigen Themenstellungen und verschiedenen transdisziplinären Fragestellungen auseinandergesetzt. Und ich fand das sehr spannend, sich in diesem Kontext auch mit Armutsfragen innerhalb eines eigentlich Wohlfahrtsstaates zu beschäftigen. Da war die Stellenausschreibung sehr spannend, denn ich selber bin eher aus einem bildungsfernen Haushalt. Meine Eltern sind Arbeiterinnen gewesen. Also meine Mutter hat nicht gearbeitet, die war schwerbehindert, gehbehindert. Und mein Vater war Mechaniker. Und ich fand das dementsprechend spannend mein Leben lang, habe aber mich eher mit dem Armutskontext im entwicklungspolitischen Zusammenhang bisher beschäftigt. Also ich war in Tansania dafür und in Brasilien oder in anderen Ländern. Und ich fand das dementsprechend spannend, sich da mal auf Österreich oder auch Deutschland in einem Wohlfahrtsstaat mit Armut auseinanderzusetzen. Und dann fand ich diese Ausschreibung sehr spannend. Das hat sich nämlich dann gekreuzt mit nachhaltiger Entwicklung und Armut. Und das fand ich dann besonders spannend. Deshalb habe ich mir gedacht, schauen wir mal. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, mein Mann wollte nicht mehr so weit ins Ausland. Er hat gesagt, ich möchte in ein schönes Land, wo es gutes Bier gibt und ich die Sprache einigermaßen verstehe. Da haben wir uns zwar geirrt mit dem Letzteren, aber ja, deswegen bin ich da.
Zumindest ist das eine Schnittmenge von euch beiden, Andreas. Magst du diese Schnittmenge mal näher erläutern, weil das ja auch einer deiner Forschungsschwerpunkte ist, neben anderen, dass du dich auch kurz in diesem Rahmen vorstellst?
Ja, gerne, gerne. Es ist auch interessant, nochmal so ein bisschen deine Biografie zu hören, Maike. Ja, ich bin in München groß geworden, wenngleich nicht dort geboren. Ich habe dann in München auch studiert, Geografie, politische Wissenschaften und Raumplanung, Raumordnung auf Diplom. Bin dann, hatte ich wirklich das große Glück, bin dann nach Aachen an die RWTH zum Promovieren und Habilitieren. Promoviert habe ich mich Mitte der 90er Jahre mit einem Thema, das heute gang und gäbe ist, nämlich Electronic Banking und welche möglichen sozialgeografischen Konsequenzen das auf das soziale Umfeld, sozialräumliche Umfeld haben kann. Und habe mich dort auch habilitiert und zwar mit einem eigentlich soziologischen Thema, nämlich der Systemtheorie von Luhmann, und die Frage aufgeworfen, ob und inwiefern hier die Möglichkeit besteht, dieses Denken in sozialräumliche, sozialgeografische Kontexte zu übersetzen. Während meiner Zeit in Aachen bin ich auch mal für ein Semester an der WU gewesen als Forschungsassistent, bin dann auch mal nach Sofia im Rahmen eines Erasmus Staff Mobility Programms und bin dann über München, wo ich eine Vertretungsprofessur hatte für angewandte Geografie mit Schwerpunkt Geoinformatik, dann 2007 an die Uni Salzburg gekommen und habe dort die Humangeografie vertreten, so lange bis Christian Zeller, der Kollege, gekommen ist, und dann habe ich mich um die Sozialgeografie und er sich um die Wirtschaftsgeografie gekümmert.
Armut ist da eines der Bereiche, aber auch agentenbasierte Simulation. Das hört sich natürlich interessant an. Ist das 007 für GeografInnen?
Nein, also Armut, Ungleichheit ist insofern interessant, weil es eine wirklich große Schnittstelle gibt zwischen Soziologie und Geografie. Und wenn man sich mal mit der Ungleichheit befasst, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wir wollen ja nicht in einer gleichen Gesellschaft leben, sondern Ungleichheit ist durchaus etwas Natürliches. Aber was macht es zum Problem? Und da kommen dann die Machtverhältnisse ins Spiel, die sich dann bis hinunter in Armutsphänomene auch manifestieren. Also die Frage ist, es gibt erstrebenswerte Güter, erstrebenswerte Positionen in einer Gesellschaft, die sind vom Prinzip her auch allgemein verfügbar, aber der Zugang dazu ist ungleich geregelt durch Macht- und Interaktionsbeziehungen. Und das ist zunächst einmal ein ganz soziologisches Thema. Hinzu kommt aber auch, dass ja Menschen an bestimmten Orten wohnen und dass wir oft diese Tendenz beobachten, dass sich hier Menschen mit einem bestimmten sozialen Status, mit einem bestimmten Einkommen auch gern zusammentun. Also gleich und gleich gesellt sich gern, kann man so vielleicht wirklich verkürzt sagen. Und das führt dann mitunter zu wirklich ausgeprägten sozialräumlichen Segregationsprozessen. Und diese räumliche Komponente, die ist dann wirklich eine urgeografische als Beitrag zum Verständnis von Ungleichheit.
Ja.
Und weil du jetzt diese Methode angesprochen hast, agentenbasierte Modellierung, sie bildet eine Möglichkeit, diese Phänomene des Sozialen und des Räumlichen in einem computerbasierten Modellierungsansatz abzubilden, indem ich eben Agenten mit Eigenschaften ausstatte, Einkommen, sozialem Status, Wohnort, und dann beobachte am Computer durch eine Simulation, wie sich dieses Verhalten äußern kann, wenn Menschen unzufrieden sind mit ihrer Nachbarschaft und ihrer Gemeinschaft und dann wegziehen.
Ja.
Und was das ausmacht. Und nur mit einem Satz vielleicht, der phänomenale Hintergrund liegt ja schon in den 1960er, 70er Jahren, als Schelling als einer der ersten mal dieses Phänomen untersucht hat. Und er ist von sehr, man würde sagen, milden Voraussetzungen ausgegangen. Also dass Haushalte sagen, mir würde es reichen, wenn so ungefähr, sagen wir mal, ein Drittel meiner Nachbarn, meiner unmittelbaren Nachbarn, ungefähr so vom sozialen Status, vom Einkommen und so weiter ticken wie ich selber. Was er aber dann durch diese einfachen Regeln herausgefunden hat, ist, dass die Segregation viel, viel stärker ausfällt. In vielen Gebieten 100%. Also etwas, was der einzelne Haushalt, die einzelne Person gar nicht beabsichtigt hat, ist dann eingetreten. Und das hat viele Städteplaner auf den Plan gerufen und gesagt, oh, das müssen wir uns natürlich anschauen, wenn es so eine Diskrepanz zwischen individuellem Verhalten und Entscheidungsprozessen auf der einen Seite und Makrophänomenen auf der anderen Seite gibt.
Spannende Sachen.
Ja.
Gehe ich nochmal rüber zu dir, Maike. Vielleicht hat jemand jetzt schon auf der Internetseite nachgeschaut vom Fachbereich, wer ihr beiden seid. Und bei dir, Maike, steht, dass du Senior Scientistin bist. Was genau kann man sich darunter bitte vorstellen?
Tja, das wusste ich erst auch nicht. Wenn ich ehrlich bin, ist dieser Begriff für mich neu. Den gab es in Deutschland so nicht, ist man Postdoc oder nicht. Senior Scientist ist hier eigentlich jemand, der arbeitet in der Forschung hauptsächlich, schreiben Forschungsanträge, wir forschen und wir lernen halt. Wir haben aber nur 4 Semesterwochenstunden. Manchmal mache ich mehr freiwillig, weil ich auch viel Spaß habe an der Lehre. Also so, gar nicht so weit weg mit Senior Lecture. Also mag ich halt ganz gerne. Das heißt nicht unbedingt, dass ich gut bin, aber ich habe Spaß daran. Ja, das ist, glaube ich, auch bemerkbar in meinem Unterricht. soweit mir das gespiegelt wurde, dass ich halt immer mit Freude dabei bin. Und ja, das machen wir.
Okay. Vorschlag. Weiß ich das auch endlich? Ist ja toll, wenn man schneiden kann.
Ja, sehr gut.
Besonders für mich meistens.
Nein, ich auch.
Okay.
Also mich hat das zum Beispiel fasziniert, total, was du jetzt gerade gesagt hast, Andreas, weil ich jetzt gar nicht so im Kopf gehabt, diese agentenbasierte Forschung. Für mich war halt schon mal spannend, die Ungleichheiten im Kontext von ökologischen Problemstellungen zu sehen. Da wir an einem Kernkraftwerk zum Beispiel gewohnt haben und viele Menschen krank geworden sind, also 10% meiner, sag ich jetzt mal, Kommilitonen in der Schule oder so Kolleginnen in der Schule haben Krebs. Und also auch immer dieses Spezielle, also immer diese Blutsache oder Lymphdrüsen, ja, und so. Meine Eltern sind dran gestorben und wohnen natürlich hauptsächlich Menschen, die jetzt nicht unbedingt sich leisten konnten, weiter weg zu wohnen,
ja,
wenn ich mal vorsichtig formulieren kann. Und auch gerade so diese räumlichen Aspekte haben mich immer sehr interessiert. Deswegen war ich ja auch im Ausland und das dann hier gesehen habe, fand ich das so klasse, dass eben genau diese Gleichheit nicht gefordert wurde. Mhm. Ich habe mir das genau durchgelesen, sondern ich habe ein Modell geschrieben zur Gerechtigkeit. Mhm. Gleichheit oder Ungleichheiten beseitigen mit Gleichheit wäre für mich auch etwas, was sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also was ich eher ablehnen würde. Gerade wenn ich im Kontext mit meiner Mutter, die ja schwerbehindert war, wo ich mir vielleicht einen Fahrradweg wünsche, für sie war das aber jetzt zum Beispiel unerreichbar, wenn man nicht laufen kann. Hätte lieber einen Fußweg gehabt. Also Gleichheit wäre jetzt nicht erstrebenswert, aber Gerechtigkeit oder halt auch diese Möglichkeiten, das angemessen zu verteilen. Deswegen fand ich das jetzt ganz spannend und das nehme ich auch auf, von wegen Senior Scientist, nehme ich auch wieder auf in die Forschung und gerne mit rein, arbeite deswegen auch sehr gerne mit Andreas zusammen, weil wir einen ähnliches Verständnis haben von dem Armuts- und Ungleichheitsbegriff, der nicht selbstverständlich ist. Ich habe da viel für kämpfen müssen. Als Ökonomin eigentlich, die sich dann auch immer gerne mit Raum beschäftigt hat, was mich halt auch, ne, in Afrika oder so, in Brasilien natürlich ganz klar im Vergleich zu Dänemark oder Deutschland immer wieder fasziniert hat, auch hierher gebracht hat. Um das nochmal aufzugreifen, weil ich ja eben so ein bisschen zu aufgeregt war.
Okay. Ich meine, das ist schon interessant, was du sagst. Bei dieser Gleichheits-Ungleichheitsfrage geht es ja in aller Regel mal vordergründig um zwei Komponenten. So diese Verteilungsgleichheit oder Ungleichheit und die Chancengleichheit und Ungleichheit. Ja. Und die Verteilungsgleichheit, Ungleichheit, das ist das strukturelle Fundament, das wir zum Beispiel durch eine bestimmte ökonomische, wohlfahrtsstaatliche Ausrichtung haben. Ja, und ich habe erst kürzlich gelesen, das kann man interessanterweise mit einer Lotterie vergleichen. Also wir können ja zum Beispiel eine Lotterie so organisieren, dass die Preise, die wir vergeben bei einer solchen Lotterie, ungefähr den gleichen Wert haben. Also dass die Preise in ihrem Wert nicht arg streuen. Oder wir machen es wie Lotto. Du hast 6 Richtige, kriegst 20 Millionen, hast 5 Richtige, also es fehlt nur eine Zahl, kriegst aber nur 100.000 Euro.
Ja.
Also eine sehr ungleiche Verteilung zwischen dem ersten, zweiten und dritten Rang. Und so kann man auch Verteilungsfragen in einer Gesellschaft mal zumindest anfangen zu diskutieren. Und dann kommt dieser Chancengleichheitsaspekt hinein. Was für mich jetzt aber aus dem, was du gesagt hast, mit einem Satz wirklich mal eine interessante Forschungsfrage wäre, ist diese residenzielle Trägheit. Weil wenn ich an einem AKW wohne und weiß, das tut meiner Gesundheit nicht gut, ich sehe, dass andere sterben, warum ziehe ich nicht weg? Warum bleibe ich?
Wir wussten es nicht, Andreas. Wir wussten es nicht. Wir wurden ja erst nach 10, 15 Jahren krank und dann kam halt die Berufsgenossenschaft oder Leute, die sich damit auskannten zum Glück. Es gibt ja auch doch sehr viel Unterstützung auch in unseren Ländern, die dann zu uns kamen oder Klassenlehrerinnen, die dann einfach mal die Statistik hochgeladen haben, Alumni-Treffen und so weiter, wo wir festgestellt haben, dass wir alle gleich krank sind. Damit wurde nicht hausiert. Wir haben es nicht gewusst. Mein Vater wusste nicht, dass er, als er nicht mehr arbeiten konnte als Mechaniker, weil er halt einfach in dieser Zeit kein Mechatroniker war, ist er dann ins Kernkraftwerk als Liquidator arbeiten gegangen, gut Geld dann in der Zeit, kurze Zeit verdient, bevor er krank wurde. Man hat das nicht gewusst. Das hat er mir immer wieder gesagt. Das war jetzt so, was weiß ich, Mitte 80er Jahre und wir haben das nicht gewusst. Und dann sind wir ja auch schon irgendwann weggezogen, dann war ich dann aber auch schon groß, also größer.
Das ist doch sicher auch vergleichbar mit zum Beispiel bei großen Ölkonzernen, die ja auch vieles wussten, aber das eben auch nicht an die Öffentlichkeit getragen haben, weil...
Bis heute, Holger. Die geben das bis heute nicht zu. Wir haben eine Gruppe im alten Land, die da auch irgendwie versucht, irgendwie ist jetzt mittlerweile ist das ja abgebaut. Mhm. Das Kernkraftwerk wurde liquidiert, wie ich schon gesagt habe. Mein Vater war ja dann dabei, dass das auch zurückgebaut worden ist in Stade nachher und in Krümmel und andere Kernkraftwerkgebiete. Nur, dass das dann so eine extreme Auswirkung hat, auch auf die, ich sag jetzt mal, Familie. Mhm. Und das sind alle, also ich weiß nicht, meine ganze Familie ist an Krebs gestorben. Das ist alles so eine Besonderheit. Ich kann es nicht beweisen, weil es natürlich auch aus anderen Gründen kommen kann. Also wir haben bis heute damit zu tun, dass wir das eigentlich noch erstreiten müssen. Das hat dann auch Gründe gehabt, wenn man sich zum Beispiel eine besondere Chemotherapie nicht leisten konnte, wieder Ungleichheit und dann war der Zugang eben nicht da, dass wir lange versucht haben, da Hilfe zu bekommen, letztendlich bekommen haben, aber leider zu spät für meinen Vater. Für mich aber nicht.
Also dadurch, dass ihr schon selbstständig miteinander redet, ja, sehe ich, dass ihr tatsächlich zusammenarbeitet und nicht nur das, ihr kennt euch gut. Das heißt, da kann man so ein bisschen auch ableiten, wie so die Stimmung bei uns ist in der Abteilung, wie es ja so schön heißt, sozialwissenschaftliche Geografie. Wir waren ja nicht immer eine Abteilung sozialwissenschaftliche Geografie, da gab es viele andere Namen, als wir auch noch mit der physischen Geografie zusammen waren. Jetzt sind wir ein Fachbereich mit der Soziologie. Als diese Idee aufkam, wie ist das gelaufen und welche Verbindungen seht ihr zur Soziologie? Wobei bei den Themen, die jetzt angesprochen wurden, liegt das wahrscheinlich auf der Hand, aber vielleicht liegt das nur für uns auf der Hand. Also wie seht ihr das?
Ja, ich kann mal anfangen.
Ja.
Ich glaube, als das virulent geworden ist, ist es ja eingebettet gewesen in diesen größeren Kontext der gesamtuniversitären Strukturreform.
Genau,
Und wir haben uns am früheren Fachbereich dann auf beiden Seiten, der physischen wie der sozialwissenschaftlichen Geografie, überlegt, wie wollen wir jetzt mit diesem Prozess, mit diesem Reformprozess denn auf Fachbereichsebene umgehen. Und es hat sich dann gezeigt, dass es für beide Seiten eine Chance ist, mit den jeweiligen Nachbarfächern enger zusammenzuarbeiten. Das merken wir auch jetzt. Also es gibt nicht nur viele inhaltliche Berührungspunkte, sondern insbesondere auch methodische Berührungspunkte, wo man merkt, so qualitativ, quantitative Sozialforschung können wir uns gegenseitig wirklich auch gut ergänzen und befruchten. Also das bringt wirklich viele Vorteile mit sich. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man darüber hinaus nicht vergisst, nur im eigenen Saft zu schmoren. Ja, man versteht sich schnell. Man kann sich gut in die Denkwelt jetzt zum Beispiel einer Ungleichheitsforscherin der Soziologie hineinversetzen, die Sozialstrukturanalysen durchführt oder Migrationsphänomene untersucht. Aber wir dürfen darüber hinaus den Kontakt, also den wissenschaftlichen, thematischen Kontakt mit den Naturwissenschaften nicht verlieren.
Ja.
Wir haben ja glücklicherweise mit Uninetz, Universitäten und nachhaltige Entwicklungsziele, hier ein österreichisches Netzwerk, wo wir Teil davon sind und integriert sind. Und hier funktioniert zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der BOKU in Wien ganz hervorragend. Das soll aber jetzt nicht sozusagen eine Ersatzlösung dafür sein, dass wir ja auch wirklich gute Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler im eigenen Haus haben. Also der Versuch und das Bemühen weiterhin hier auch mit Kollegen im eigenen Haus wieder enger zusammenzuarbeiten, auch wenn es organisatorisch anders aufgebaut ist, halte ich für ganz, ganz wichtig. Denn wie gehen wir als Sozialwissenschaftler mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen um? Da merken wir schon, da sind wir noch ein bisschen im Hintertreffen, insofern, als schon sehr viel ganz klar auf der Hand liegt, wissenschaftlich, empirisch, evident nachgewiesen. Und wir uns auf der sozialwissenschaftlichen Seite mit der Umsetzung noch ein bisschen schwer tun. Hier brauchen wir einfach immer wieder diese wechselseitige Kooperation, der Wissensaustausch, den schätze ich sehr und den müssen wir auch wieder jetzt mehr intensivieren, nachdem jetzt mal so eine Konsolidierungsphase eingetreten ist, denke ich, auf beiden Seiten.
Da sind ja auch mehrere in dem Fachbereich, jetzt auf der geografischen Seite unterwegs, zum Beispiel Christian Zeller auch, ja, der auch sich sehr stark damit beschäftigt.
Ganz genau.
Er kommt auch demnächst in den Podcast und wird das als eine gute Bühne sicher nutzen, um seine Sichtweise mal darzustellen. Aber du hast noch ein anderes Schlagwort genannt, nämlich das Uninetz. Und da arbeitet ihr beide ja auch eng zusammen und Maike ist da, glaube ich, auch federführend unterwegs. Vielleicht könnt ihr euch da nochmal drüber unterhalten.
Also im Großen und Ganzen machen wir das beide. Ja. Also wir haben ja das große Glück gehabt, dass wir Teil sein durften von dem Hochschulnetzwerk, so 19 Universitäten in der Höchstzeit gewesen. Es ging fast 6 Jahre, also es läuft jetzt aus. Und aus ganz Österreich waren Unis dabei, alle verschiedenen Fächer, Fachrichtungen. Wir haben erst da wirklich gelernt, was, also ich habe schon vorher ein bisschen Ahnung gehabt, aber man wurde sehr herausgefordert, was Interdisziplinarität ist, aber auch Transdisziplinarität, weil wir auch Kunstunis dabei hatten oder auch die EFSE oder so, also Kolleginnen gehabt haben, die jetzt nicht unbedingt im wissenschaftlichen Kontext arbeiten, mit denen wir aber auch zusammen uns gemeinsam überlegt haben, welche Optionen für Österreich eigentlich möglich sind oder wünschenswert sind, um die nachhaltigen Entwicklungsziele umzusetzen. Und die verschiedenen Unis haben sich dann bereit erklärt, jeweils eine Patenschaft für ein oder zwei nachhaltige Entwicklungsziele, die wir mal gerne SDGs nennen, weil es kürzer ist, zu übernehmen. Wir hatten hier Armut, Ungleichheiten und dann irgendwann wurde es wegrationalisiert, das Ungleichheiten, und gekürzt auf Armut nur. Und daran hat man auch dann gemerkt, okay, wir haben sehr gut als Fachbereich Soziologie und Sozialgeografie uns einfügen können in diese verschiedenen Kontexte. Ob so eine Technik war, mit der Montanuniversität Leoben diskutiert, wie man das machen könnte, oder ob ich einen APCC-Report schreibe, wo ich 193 Kommentare mit meinen Kolleginnen habe und den Kolleginnen aus Graz, weil wir es gewagt haben zu sagen, wir wollen klimagerechten und bezahlbaren Wohnraum.
Was ist APC?
Austrian Panel for Climate Change. Mhm. Man kennt ja diesen IPCC, ja. International Panel, also das kennt man ja, diesen Bericht, wo zu sagen, die Bestandsaufnahme, ich weiß das gar nicht, ich sage immer, man kennt das, wahrscheinlich kennen das gar nicht alle. Das ist ein Bericht, wo eigentlich die Bestandsaufnahme zum Klimawandel, wie wir stehen, welche Prognosen es gibt, welche Szenarien im internationalen Kontext gemacht werden. So etwas gibt es auch für Österreich. Und in Österreich gibt es dann immer so Special Reports, die dann versuchen, die Sichtweite etwas zu öffnen. Wir haben dann das Kapitel Wohnen zusammen mit Kollegen aus der Uni Graz, mit Andrea Janni und Gabu Heindl, beide Architektinnen, und wir halt, meine Kollegin und ich, aus der Uni Salzburg, zu Wohnraum und bezahlbaren Wohnraum und Energiearmut. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, eigentlich müsste es doch bezahlbaren, klimagerechten, also Wohnraum geben, weil sonst alles andere wäre erstens nicht gut zum Erreichen der Klimaziele. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, ist Wohnen, und wenn man jetzt noch ein bisschen Mobilität mit reinrechnet, weil das hat ja damit zu tun, wie wohnen wir, wo pendeln wir hin, ist fast 30% alles zusammen an der CO2-Bilanz. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das machen? Und es gab am Anfang große Probleme für die Naturwissenschaftlerin zu sagen, also entweder ist es günstig, bezahlbar, oder es ist die mal, also effizient, energieeffizient, was auch immer. Und wir haben gesagt, nö, wir wollen beides. Und haben uns überlegt, wie können wir das machen? Mit verschiedenen Modellen, mit Experts, Interviews und Stakeholder-Integration und was nicht alles. Wir durften es dann auch publizieren. Schön. Also wir haben es dann geschafft, irgendwie uns nicht durchzusetzen, aber Verständnis zu bekommen durch das Uninetz, durch diese Möglichkeit mit den Natur, technisch und anderen Wissenschaften gemeinsam uns auszutauschen, dass die halt auch unsere soziale Perspektive einfach mal auch angenommen haben. Ich glaube, dieser Prozess fehlt hier noch. Also gegenseitiges Verständnis und zu sagen, okay, von unserer Seite natürlich auch, also ich muss da auch immer wieder, ne, mich öffnen und sagen, okay, das sind jetzt die Möglichkeiten und andersrum.
Es macht eher nicht nur für das Netzwerk selbst, sondern ihr macht das zum Beispiel auch, um in der Regierung gehört zu werden, in der österreichischen. Ihr habt ja auch eure Unternehmungen vorgestellt, eure Forschungen. Maike, du warst in New York und hast dem österreichischen Bundespräsidenten die Hand geschüttelt. Mhm. Sie hat auf einem Foto bei uns im Gang ausgestellt. Also ihr habt Geschichte geschrieben. gut, okay.
Ich wäre fast erschossen worden deswegen. Ich dachte, ich bin verwechselt mit einem Professor.
Okay.
Und bin da einfach hingerannt. Hey, Professor, Professor. Ich bin wirklich echt verwechselt.
Ja, aber das hat dir die Türen geöffnet, mit ihm
zu
reden.
Der fand das lustig. Ja. Der war sehr nett und sehr, hat wirklich auch 10 Minuten mit uns geredet. Also der hat wirklich sich Zeit genommen.
Erzähl doch mal, welche Schnittstellen ihr habt in die Richtung zur Politik, aber vielleicht auch zur Universität Salzburg, also zum Beispiel, was nehmt ihr mit für eure eigene Forschung, aber vielleicht auch mal die Brücke hin zur Lehre zu schaffen, zur Lehrveranstaltung meine ich.
Das ist aber jetzt eine komplexe Frage.
Ja, mache ich gern.
Oh Mann. Nein, das passt ganz gut.
Ja. Gut, Herr Professor.
Ich möchte noch zu dem vorigen eine Ergänzung bringen, und zwar Uninetz. Mhm. Die Uni Salzburg hat ja bestimmte Leitmotive, jetzt seit 3-4 Jahren. Und eines dieser Leitmotive ist Nachhaltigkeit. Und da hatten wir schon, als wir gestartet sind mit Uninetz, das große Glück, dass die Uni Salzburg uns 2 Senior Scientist-Stellen zur Verfügung gestellt hat. Also ich finde das schon wichtig, mal zu betonen, weil andere Universitäten wesentlich geringer ausgestattet worden sind, zum Teil nur mit Studienassistentinnen beziehungsweise Mitarbeiterinnen sollten das halt so nebenbei machen.
Das zeigt den Stellenwert auch, ne?
Ja, genau. Also es wurde unsere Arbeit wertgeschätzt und gleichzeitig aber auch sozusagen der Beitrag der Uni Salzburg in diesem Netzwerk entsprechend prominent vertreten. Ich erwähne das auch deswegen, weil wir hier einen doch relativ starken sozialwissenschaftlichen Kontext einbringen konnten in einen ansonsten eher wirtschafts- und naturwissenschaftlichen Bereich. Und das hat auch uns gestärkt, als Personen, aber auch als Institution Uni Salzburg. Und wir hoffen schon, dass jetzt das auch weitergeführt wird, weil es schaut nicht schlecht aus, dass Uninetz 3 zustande kommen wird. Aber jetzt zu deiner Frage. Die erste Phase von Uninetz, die war ja wirklich von der Zielsetzung her so ausgelegt, dass es einen Optionenbericht geben soll, weil diese nachhaltigen Entwicklungsziele ja bis 2030 umzusetzen sind. Mhm. Das haben ja die Regierungen 2015 auch so ratifiziert, und wenn sie das nicht einhalten, müssen sie auch Strafe bezahlen. Und dann sind wir hergegangen im Netzwerk und haben mal überlegt, wie lässt sich denn jetzt relative Armut, absolute Armut, wie lassen sich Zugangschancen zu Wohnungsmärkten, Gesundheitsmärkten, zu Erziehung und Bildungsinstitutionen realisieren gemäß dieser Unterziele, die jedes dieser nachhaltigen Entwicklungsziele beinhaltet. Und zwar auch entlang bestimmter Indikatoren. Da haben wir dann eben Optionen vorgeschlagen. Und in dieser zweiten Phase hat insbesondere Maike dann sich diese Indikatoren noch einmal angeguckt, im größeren Kontext mit anderen Kolleginnen auch, und geguckt, wie geeignet oder vielleicht auch ungeeignet sind denn diese Indikatoren, um diese Unterziele bzw. Oberziele zu erreichen. Und du wirst jetzt sicherlich gleich noch mehr sagen, aber einen Satz noch dazu. Und genau dieses Wissen auf einer Forschungsebene hat dann auch sehr stark Eingang in die Lehre gefunden. Also es gibt jetzt eine Vorlesung Geografie der Nachhaltigkeit im Rahmen auch des Bachelorstudiums Ernährung, Bewegung, Gesundheit, nicht nur der Geografie, wo wir beide implementiert sind mit einem Modul zur Nachhaltigkeit. Also wir versuchen auch wirklich diesen Transfer, der ja so erwünscht ist, der aber auch wichtig ist, aus der Forschung in die Lehre zu gehen, hier auch tatsächlich umzusetzen. Und Maike ist da noch viel umtriebiger. Und dann kannst du jetzt mal berichten.
Danke. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte. So ist das nicht. In diesem Kontext hatten wir im Teil 1 Uninetz auch ein Studierendeneinbindungsmöglichkeit. Das hieß Forum N. Ich weiß noch, ob du dich noch an die liebe Susanne Liedauer erinnerst.
Natürlich.
Die das von Salzburg aus aufgebaut hat, eine Studierendenfraktion im Uninetz zu etablieren. Ist jetzt Richtung Innsbruck gewandert, aber ist immer noch umtriebig. Es sind viele Studierende dabei, die uns auch prägen, also die auch immer wieder rückspiegeln. Und ich versuche halt, so gut es geht, meine Aktivitäten vom Uninetz, woraus sich aber auch Forschung ergeben hat, also Forschungsanträge, die wir dann gemeinsam mit Kollegen aus dem Uninetz durchbekommen haben, und unsere Studierenden mit einzubinden. Ob es nur in die Modellierung ist oder ob wir gemeinsam oder ob wir die Studienassistentin mit nach New York nehmen, die für die STV auch gleich Videos gemacht hat und alles, um zu zeigen, wir waren nämlich da beim SDG Science Summit, der vor diesem großen Nachhaltigkeitskonferenzen, wo sich die ganzen Treffen da in den General Assembly Hall da irgendwie abgehalten werden. Die werden so alle paar Jahre mal abgehalten. Jedes Jahr gibt es da irgendwie sowas Besonderes. Und wir waren halt da und durften eine eigene Session gemeinsam durchführen. Und da war halt auch sozusagen die Vertretung der Studien, also der STV dabei und die Ines Fingerlos. Und wir haben gemeinsam diese Veranstaltung bestückt. Wir haben gemeinsam auch versucht, das dann wieder zurückzuspiegeln an die Studierenden, so gut es geht. Geht bestimmt immer besser, aber war ja auch unser erstes Mal, dass wir gemeinsam sowas gemacht haben mit der UNO.
Ja, das internationale Parkett, auf dem ihr tanzt.
Ja, wo dann zufällig der...
Ja, ganz zufällig.
Das war wirklich zufällig. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der sich auf den Science Summit, wo nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt waren, sich blicken lässt. Das hat sich sonst auch kein anderer groß blicken lassen. Also da war jetzt nicht irgendwie Prominenz der Politiker angesagt.
Oder welches Thema möchtet ihr jetzt noch spezifizieren?
Naja, ich glaube, das Thema Wohnen, das hat uns ja schon beide umgetrieben. Durchaus auch mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Ja. Du hast ja schon erwähnt, dass du diese ökologische Komponente forcieren möchtest im Bewusstsein, dass es eben nicht bei der Leistbarkeit nur um die ökonomische Leistbarkeit geht, sondern dass man auch hier nachhaltig denken muss in Hinsicht darauf, dass auch eine ökologische Sanierung, eine effiziente Wohnraumgestaltung ökonomisch nachhaltig sein kann und sein wird, wenn man das gut macht. Ob das jetzt thermische Sanierung ist, ob das die Heizanlage ist, ob das auch die Erschließung ist, ja, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Also all diese Punkte spielen hier mit hinein. Du hast ja auch jetzt kürzlich am Thema Energiearmut nochmal gearbeitet. Also da gibt es eben schon diese Kopplungen. Und mich hat mehr so dieser Konnex interessiert, Wohnung als Ware auf der einen Seite und Wohnung als soziale Infrastruktur auf der anderen Seite. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden, nennen wir es mal Polen.
Mhm. Ja, auch super spannend.
Genau. Und da haben wir eben auch versucht, auch mit Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich und jetzt aktuell auch einen Forschungsantrag dazu eingereicht mit einem Kollegen der ÖRW zu dieser Frage, wie lässt sich dieses Spannungsverhältnis künftig anders denken oder aufbrechen, dass wir eben ein Stück weit wegkommen von dieser Idee, die Wohnung primär als eine Ware zu sehen, um Profit zu machen oder auch als Vorsorgeobjekt. Man wird das nicht ganz ausschalten können. Also ich bin da so gegen radikale Vorschläge, weil ich glaube, dass das würde zu lange brauchen, um jetzt wirklich diesen notwendigen Maßnahmen des Klimawandels auch etwas wirklich rasch und effizient entgegensetzen zu können. Aber hier eben eine Entkopplung herzustellen, wäre meines Erachtens ganz, ganz wichtig. Es gibt ein paar Bereiche, die sich einfach nicht über den Markt wirklich gut umsetzen lassen. Und dazu gehört das Wohnen, neben Erziehung, Bildung und Gesundheit, würde ich mal sagen. Und vielleicht auch Verkehr.
Und Wasser.
Ja, und natürlich die Grundversorgung mit genau, also wir bräuchten eigentlich auch nicht mit Luft- und CO2-Zertifikaten arbeiten, weil das ist geht einfach über den ökonomischen Kontext hinaus. Richtig, also es gibt so ein paar Bereiche, da würde ich sagen, das muss man entkoppeln. Und Wohnen gehört eben ganz klar auch dazu, dass man hier sagt, Wohnen ist sowieso ein
Grundbedürfnis.
Bitte?
Grundbedürfnis oder was?
Es ist sowieso ein ganz elementares Bedürfnis. Mhm. Es ist ein Recht, es ist kein individueller Rechtsanspruch drauf, aber es ist ein Menschenrecht. Ja. Und es gibt ja, wenn man mal in andere Länder schaut, und dann bin ich auch schon am Ende, wenn man in andere Länder schaut, so etwas wie Housing First, wo man nämlich vom Gedankenansatz her argumentiert, ich brauche erstmal eine Wohnung, die mir Schutz bietet, eine Privatsphäre bietet, eine Rückzugsmöglichkeit bietet, aber auch eine soziale Interaktionsmöglichkeit bietet, um dann wieder auf dem Arbeitsmarkt und Märkten bzw. Institutionen Fuß fassen zu können, um mich gesellschaftlich zu integrieren. Also das ist schon wirklich ganz elementar. Also während ich mir diese sozial-räumliche Komponente mir anschaue, im Kontext auch wirtschaftlicher Fragestellungen, hat Maike eben, und es ist wirklich gut, dass wir hier auch so komplementär arbeiten, diese sozial-ökologische Facette. Komponente hier mit drin.
Auch die wirtschaftliche.
Also natürlich, aber es ist vom Gewicht her.
Ich finde es aber total gut, dass du diese Komponente mit reingebracht hast. Ich bin da wesentlich radikaler als du. Vielleicht auch, weil ich ein Typ bin, der eher so ist. Also einfache Lösungen, die daran zum Beispiel, wo wir dran geforscht haben, wo die Kolleginnen eigentlich aus der Architektur mir sehr viel geholfen haben, die haben uns klar gesagt, dass zum Beispiel die meisten Menschen mit niedrigem Einkommen in Bestandsbauten wohnen. Also nicht in Neubauten. Das heißt, für uns wäre es ganz vorteilhaft eigentlich, dass Bestandsbauten dementsprechend eine höhere Sanierungsrate aufweisen, als sie derzeit tun. Die ist sehr niedrig in Österreich, während aber über 50% der Menschen, die jetzt, sag ich mal, von Armut betroffen sind oder armutsgefährdet sind, in Bauten sogar von 1960 wohnen. Und Neubau würde nicht nur mehr Ressourcen auch verschlingen, wahrscheinlich auch klar etwas günstiger sein, weil die meisten, das haben die uns schon klar gesagt, das wäre so, aber der Rebound-Effekt wäre nachher für uns, dass wir mehr Platz haben, mehr Fläche haben und dementsprechend auch mehr Lebensqualität und natürlich auch wieder Rückgewinn, also auch im ökonomischen Sinne Gewinn, das natürlich wieder mal langfristig gesehen wird, was schwierig ist für die Politik zu begreifen. Nicht für alle zum Glück, wir haben tolles, wirklich gutes Verhältnis zum Sozialministerium aufgebaut, wo Kolleginnen und Kollegen sehr offen waren für uns und wir in ähnliche Bereiche denken, die auch das so gesehen haben, Wohnraum ist auf jeden Fall ein brandheißes Thema und es muss irgendwie dran gedreht werden, dass es nicht nur zur Ware, oder ich will es nicht sagen verkommt, aber als Ware gesehen wird, weil das ja halt auch sehr begrenzt ist und auch sehr ungleich verteilt und Raum ja nun mal auch sehr begrenzt ist. Also ich bin da wesentlich radikaler, ich würde also klar Zweitwohnsitze in Ballungsräumen, Spaßwohnsitze, also jetzt nicht gerade Wohnsitze für Studierende, ihr habt das möglich, ihr müsst das haben, ihr braucht das, ihr habt eine Arbeit hier sozusagen, ihr arbeitet hier und lernt hier, sondern als Spaßwohnsitz, das einmal im Jahr als Festspielwohnsitz benutzt wird, sollten wir verbieten.
Ja, und welche Kosten da vor allen Dingen im Hintergrund stehen, ja.
Ja, wir sind wobei, da auf eurer Seite, auf jeden Fall.
Wobei natürlich der Begriff radikal jetzt ja, auch lieber ist, das muss man schon sagen. Wir hatten gerade kürzlich eine Sitzung mit der Magistratsabteilung, die für die Wohnungsvergabe zuständig
euer
ist.
Projekt.
Wir hatten ja ganz genau so ein kleines Projekt mit Kollegen Christian Smigel und Katharina Stiebler und Jasmina Stojicic, haben wir hier ein Projekt durchgeführt. Und da zeigt sich zum Beispiel, dass viel realisiert oder umgesetzt werden könnte, um für einkommensarme Haushalte Wohnraum zur Verfügung zu stellen, wenn man beispielsweise an den Leerstand geht, wenn man beispielsweise erdgeschossige Bauten wie zum Beispiel den Hofer oder den Biller überbaut, wenn man nachverdichtet, wenn man die Zweitwohnsitzproblematik in Angriff nimmt. Dazu muss ich das Marktmodell nicht ändern und kann trotzdem unheimlich viel realisieren. Manche würden das schon als radikal bezeichnen. Ja. Ich finde, das ist eigentlich nur eine ganz logische Konsequenz aus den Bedürfnissen. Ich rede jetzt nicht von Wünschen, sondern Bedürfnissen, tatsächlichen Bedürfnissen vieler mittlerer und niedriger Einkommenshaushalte. Denn auch diese Menschen, und wir sagen dann immer so schnell gern mit einer geringen Qualifikation oder die überhaupt nicht qualifiziert sind, das stimmt ja oft gar nicht. Nur sie haben keine zertifizierte Qualifizierung, die sie nachweisen können. Aber auch Jobs, wo ich jetzt diese Qualifikation nicht formal brauche, brauchen ein Wissen, eine Kenntnis, entsprechende Qualifikationen, die aber halt nur implizit vorliegen. Aber um das nochmal auf diesen Wohnraum zu beziehen, auch diese Menschen müssen hier nahräumlich wohnen, weil es darum geht, dass sie uns die Pakete bringen, dass sie uns den Müll dorthin bringen, wo er dann auch fair und entsorgt wird, dass sie uns die Räume hier zum Beispiel an der Universität reinigen und. Ja, die können nicht 40 Kilometer im Umland wohnen und jeden Tag hierher pendeln, weil das Wohnen wäre zwar vielleicht tendenziell günstiger, aber die Mobilitätskosten komplementär viel, viel höher dann noch. Also müssen wir auch an diese Haushalte denken. Und dazu brauche ich keine sozialistischen Enteignungsfantasien da entwickeln, sondern das geht viel schneller und rascher, indem ich eben zum Beispiel wie diese erwähnten Schritte umsetze, vielleicht auch mal ein Wohnbaumoratorium einsetzen.
Ja, ja.
Diese Dinge, das wären so, ich würde mal sagen, kleine Hebel, aber mit einer großen Wirkung.
Das heißt, da ist Überzeugung in der Politik notwendig.
Unbedingt.
Ich würde gerne ergänzen, Andreas. Ja. Also ich weiß nicht genau, also es geht jetzt mittlerweile, das habe ich mit Martin Schenk von der Armutskonferenz auch besprochen, es geht immer mehr in den Mittelstand rein. Also ich kann mir die Wohnung in Salzburg nicht leisten. Ich bin Doktorin an der Uni Salzburg. Also ich bin schon recht gut ausgebildet, glaube ich. Und mache mich sogar mit Wohnraum stark. Also Kolleginnen, die bei uns da wohnen, sind viel Lehrerinnen. Also auch Lehramtsstudierende sind davon betroffen, die später mal Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, werden Schwierigkeiten haben, hier einen Wohnraum zu finanzieren. Krankenschwestern, Busfahrerinnen, und die verdienen gar nicht mal so schlecht. Also da sind Leute bei, mittlerweile trifft es den Mittelstand schon. Also wir ziehen in die Peripherie, die auch schon recht teuer geworden ist, sobald sie einen Bus- oder Bahnanschluss hat. Wie gesagt, ich wohne jetzt in Seekirchen, es ist nicht mehr günstig, weil Bahnanschluss.
Speckgürtel.
Ist Speckgürtel, und aber das mache ich nicht freiwillig. Das mache ich, weil hier nichts mehr möglich war für mich. Und ich denke mir da immer, wenn wir für die Allgemeinheit was tun, was Andreas da auch gerade gesagt hat, das sind wirklich große Hebel. Weil so verhindern wir auch immer mehr Wegzug und immer mehr, dass wir das Problem haben, dass wir halt keine Facharbeiterinnen, Arbeiterinnen, whatever, Angestellte und so bekommen.
Genau. Ja, man muss, glaube ich, bei dem Hebel des Privateigentums ansetzen. Ohne den zwingend abschaffen zu müssen, hat ja auch Privateigentum eine soziale Verantwortungskomponente.
Ja.
Und die muss man politisch forcieren. Und wenn da der politische Wille dazu da ist, und zumindest auf Stadtebene haben wir derzeit eine parteipolitisch hier recht günstige Konstellation, dass sich hier was verändern kann und hoffentlich auch wird, dann ändert sich auch im Bewusstsein der Leute vielleicht etwas. Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft und jeder versucht an sich zu denken und seinen Platz in dieser, sagen wir mal, auch lokalen städtischen Gesellschaft Salzburg jetzt zu finden. Mhm. Wenn ich jetzt da mal eine Analogie ziehen dürfte, wir haben jetzt gerade am Neutor eine ziemlich große Baustelle und das Neutor wird irgendwann mal ganz gesperrt. Mhm. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel eine Chance zu sehen, Mensch, was haben wir da für einen Benefit, wenn wir hier zumachen und nur für den öffentlichen Verkehr zum Beispiel den Durchgang weiterhin offen halten? Und die Bewohnerinnen in der Stadt Salzburg selber. Aber was wird das dann für ein Zugewinn an Lebensqualität sein, den wir uns jetzt nicht vorstellen können oder vielleicht auch nicht vorstellen wollen, weil es immer noch sehr angenehm ist, da einfach durchzufahren. Mhm. Und ich glaube, man als Politik muss man einfach auch mal Schritte setzen, auch wenn man nur eine Legislaturperiode von 4 oder 5 Jahren hat, und hier Maßnahmen setzen und dann diese Wirkung mal abwarten und auch sehen, wow, also wie viele sich geirrt haben. Ja. Vielleicht täuscht man sich selber auch in seinen Idealvorstellungen, was das positiverweise mal bringen kann. Aber mal dieses Experiment zu wagen und tatsächlich mal umzusetzen, das meine ich mit, ich muss nicht an eine große Revolution denken, sondern ich kann mit vielen gut abgestimmten und in sich verknüpften, dann zu einem größeren Gesamtbild sich entwickelnden Mosaik viel erreichen, glaube ich. Mhm. Auch nachhaltig erreichen.
Schön, schön gesagt hast du das.
Wunderbar, aber ich möchte hier noch einen Strich ziehen.
Das ist schönes Schlusswort. So, okay. Gewesen, ich fand das jetzt total gut. Werde ich jetzt auch ein Schlusswort. Will ich so unterschreiben.
Ja, er schneidet,
ich
ja.
Das schneide ich dann ganz nach hinten. Ganz. Ja. Und das schneide ich dann vielleicht raus. Aber ich kann das ja. Also das jetzt hier gerade. Okay. Ja, das gerade. Man könnte jetzt noch ewig weiterreden. Okay, haben wir genug über SDGs geredet? Weil das auch noch hier als extra Punkt steht.
Ja, ich würde gerne noch ein paar Kritiken lösen. Also
na gut, wenn du was kritisieren kannst.
Ja.
Genau, also Maike, du beschäftigst dich, da haben wir auch eben schon drüber ein bisschen geredet, mit den UN-SDGs.
Also schon seit 2015, ich war sogar 2015 dabei, als die von den MDGs zu SDGs, weil ich damals in New York mit so einer Wissenschaftlerinnengruppe, wir waren ganz euphorisch, noch ganz frisch, ach, so toll, das kriegen wir hin, wir leisten unseren Beitrag und von den Sachen, die wir alle eingebracht haben, ist vielleicht ein Viertel, vielleicht ein Fünftel, ich weiß nicht, ein bisschen was drinnen geblieben, der Rest wurde politisch zusammengekürzt und es ist ja bei der UNO auch so, dass es immer diesen Konsens geben muss, 193 Länder, jeder hat andere Interessen, jeder hat irgendwie Angst um irgendwas, um sich nicht entfalten zu können oder was auch immer, und dann haben wir erstmal gemerkt, wie die Politik funktioniert, das ist sehr frustrierend, also das, ich möchte dazu noch sagen, also wir versuchen mit dem, wie wir das sehen, unsere eigenen Vorstellungen dann auch so ein bisschen mit reinzubringen, wie wir es eigentlich uns wissenschaftlich vorstellen würden, also eigentlich sind diese Ziele sehr vage, gerade so Armutsungleichheiten, das ist so, ja, alles mit allem, Armut überall, jedwede Form, bis 2030 bekämpfen. Und dann frage ich immer, welche Form von Armut? Bildungsarmut, religiöse Armut, kulturelle Armut, oder ist es doch nur die materielle Armut? Um welche Armut geht's hier? Ist nicht definiert. Also können wir es auch schlecht messen. Dann gibt's halt ein paar Möglichkeiten, Indikatoren zu setzen. Gibt's auch, aber Österreich hat sich zum Beispiel keine eigenen Ziele gesetzt, sondern übernimmt die von der EU, wo man natürlich sich auch mit Ländern wie Bulgarien oder Rumänien vergleichen kann und immer ganz gut dasteht. Im besonderen Kontext, klar, als Wohlfahrtsstaat stehen wir halt doch gut da, aber das sind so Sachen, die einem ein bisschen im Bauch liegen. Also diese Agenda 2030 ist sehr politisch motiviert und dementsprechend auch sehr wirtschaftlich geprägt. Das sieht man auch, dass dieses Leave No One Behind, wo du ja sagtest, ob das jetzt genügend ist, hinterhergeschoben wurde. Und auch irgendwie so ein bisschen, wie Andrea schon sagte, was ist das jetzt? Also da haben wir mal drüber geredet, ist das jetzt Gleichheit? Was soll das sein? Was ist das eigentlich? Wird nicht genauer definiert. Das sind irgendwie aus verschiedenen Zielen irgendwie zusammen. Haben wir halt drin.
Aber es hört sich erstmal...
Hört sich nice an, nice genau. to have an. Ja. Aber es ist halt super schwierig umzusetzen, weil es so vage ist. Es wurde eigentlich auf Druck der sich bald hoffentlich ganz toll entwickelnden Länder eingebracht und wurde hinterhergeschoben. Eigentlich sollte sowas ein eigenes Ziel sein. Also ich bin ein bisschen enttäuscht manchmal und ich kann auch verstehen, dass meine Studierenden immer da so ein bisschen Schwierigkeiten haben, wenn wir immer wieder die SDGs, die wir jetzt ja nun auch implementieren wollen, die wir ja auch immer nachhaltige Entwicklung und so. Ich versuche das immer als systemisches Gedankenkonstrukt zu sehen, weil das hat mir geholfen. Zu sagen, okay, ich verknüpfe jetzt Armut mit Klima, ich verknüpfe also mit einem Ziel, das heißt Klimawandel, also Klima-Action und ein Ziel keine Armut, das kann ich verknüpfen, oder ein Ziel erneuerbare Energien und keine Armut oder Ungleichheit, das kann ich verknüpfen, oder Gendergerechtigkeit und keine Armut und noch ein drittes. Also zum systemischen und systematischen Denken hat uns das schon sehr geholfen.
Es stellt sich vielleicht auch die Frage, in welchem Kontext diese SDGs, in einem breiteren Kontext zu sehen sind. Wenn man das mal ein bisschen jetzt reflektiert, vielleicht an den 1970er, 80er Jahren, was waren denn da für Themen relevant? Da war das Waldsterben zum Beispiel ein wichtiges Thema oder Wasserverbrauch, FCKW und diese Thematiken. Und zu der Zeit, also noch bevor diese große neoliberale Wende der 80er Jahre gekommen ist, hat man ja viele Maßnahmen dann doch relativ rasch umsetzen können. Also gerade FCKW-Verbot, ja, das ging jetzt schnell. Blei aus dem Sprit ging relativ rasch, ohne jetzt weltweit große Maßnahmen initiieren zu müssen. Mit dieser neoliberalen Wende seit den 80er Jahren hat sich aber auch durch diesen Wandel des ökonomischen Paradigmas natürlich auch das Politische verändert. Und für mich sind diese Nachhaltigkeitsziele auch so etwas wie ein gesellschaftspolitischer Spiegel. Natürlich sind es politische Ziele, aber sie zeigen uns auch, na, wo haben wir denn eigentlich noch Mängel? Wo gibt es Konflikte? Und natürlich ist es eine breite Definition zu sagen, was ist jetzt absolute, vielleicht weniger absolute, aber was ist relative Armut? Aber dass zum Beispiel ein Unterziel sich mit der Thematik des Zugangs zu Land, zu natürlichen Ressourcen, gesunden Nahrungsmitteln auseinandersetzt, zeigt ja, dass dort ein Konflikt besteht, der von Land zu Land etwas unterschiedlich ist, aber durch die Vernetzung der globalen Produktions- und Warenketten ja auch Zusammenhänge hergestellt werden müssen, ist es für mich so ein Spiegel und die Wirkung, okay, die mag vielleicht unterschiedlich beurteilt werden und da ist auch Enttäuschung berechtigt. Aber ich stelle mir die Frage, wenn sie nicht existieren würden, diese Ziele, was wäre denn dann? Ja, würde es dann besser laufen? Da bin ich skeptisch.
Ich auch.
Und insofern haben diese Ziele schon eine kleine, aber erkennbare Wirkung, würde ich sagen.
Ja. Wenn ein Fünftel, hört sich auf den ersten Blick wenig an, aber es passiert wenigstens etwas.
Es passiert auf jeden Fall was, ein bisschen was.
Man kommt nicht drum rum, damit ganz auseinanderzusetzen.
Genau. Man kommt nicht drum rum, aber es wird halt auch oft missbraucht, auch gerade von Firmen. Es ist ja jetzt alles nachhaltig. Es ist ja jetzt alles so, das wird wirklich schnell inflationär benutzt. Auch die nachhaltigen Entwicklungsziele werden oft auch missbraucht, also dann halt für Greenwashing oder was auch immer, gerne genutzt. Es ist oft sehr schwierig nachzuvollziehen in manchen Ländern, die jetzt nicht so gut statistisch dastehen wie wir. Ist das jetzt wirklich ein Fortschritt, ist dann ein Fortschritt? Kann ich in Kenia oder Tansania jetzt sagen, habe ich jetzt weniger Armut? Wie messe ich das? Ohne Leute, dass ein Konto da ist oder im informellen Sektor gearbeitet wird, an der Anzahl verhungernder Menschen? Wie messe ich das? Das sind so viele Fragestellungen, die nicht behandelt werden und auch nicht weiter diskutiert werden sollen. Ich finde, das müsste jetzt in die nächste Phase gehen, wo diese SDGs jetzt mal verbindlicher werden und konkreter. Also, dass die Länder und wir, also alle gemeinsam dran arbeiten, dass das wirklich, ich finde das an sich eine tolle Idee, sonst wäre ich damals 2015 als Doktorandin nicht dahin gefahren. Ich gedacht, toll. Wie gesagt, diese ganze Agenda davor mit dem FCKW und so war ich noch zu klein, das habe ich nicht so richtig als Erfolg jetzt so mitbekommen. Vielleicht ist das deshalb, dass ich da irgendwie ein bisschen negativer drauf bin. So als 90er Teenager ist das für mich so, dass ich eher mitbekommen habe, diese Neoliberalisierung und in diese Richtung gekippt. Aber natürlich, die Hoffnung geht mir nicht auf, sonst hätte ich das ja schon gar nicht weiter in meinem Unterricht eingepflanzt. Das will ich natürlich auch nicht sagen. Ich will euch nicht hoffnungslos machen, wir kriegen das schon hin.
Maike hat ja auch ein paar Fragen mitgebracht, als sie anscheinend erzählt hat, dass sie in den Podcast geht.
Ja,
und zwar hat sie mit Studierenden darüber geredet und die haben tatsächlich den Mund aufgemacht.
Ja, es gab ein paar Dinge, die ich angefragt habe und gesagt habe, pass mal auf, ich könnte das mit dem Podcast nehmen und ich habe mal eine Frage. Wir haben mehrere Ideen umgesetzt, zusammen teilweise ich alleine mit Andreas oder mit Robert Fugler. Ich habe jetzt viel im Lehramt unterrichtet und mich dann immer gefragt, wie mache ich das, dass es für euch relevant ist? Ist das Thema für euch relevant? Und da kam das Feedback, das ist super relevant. Wir haben damit zu tun. Wir müssen schon oft in die Lehre. Also wir gehen ja schon oft als Bacheloranden werden die ja schon oft rangeholt und unterrichten. Und es kommen Fragen auf, wie ist unsere Zukunft? Das ist alles so duster, die multiplen Krisen. Die Schülerinnen und Schüler sind ja nicht doof. Und dann versuchen wir gemeinsam zu überlegen, was geht. Die wünschen sich immer wieder von mir mit Case Studies, also mit Fallstudien, die fachliche Erweiterung zu machen. Und die freuen sich immer sehr darüber und möchten das auch gerne anregen, dass ich versuche, weil ich bin jetzt nicht unbedingt die Lehramtsprofessorin oder so. Man hat mich da eigentlich mehr so inspirieren lassen in Salzburg, dass wir das auch immer auf den Unterricht übertragen. Das heißt, bei mir gibt's immer einen Teil, wo die fachlichen Input reinkommt, der auch gerne als Frontalunterricht aufgebaut sein kann. Und es gibt eine zweite Aufgabe, wo sie das übertragen auf eine Unterrichtseinheit oder länger oder kürzer. Da sind sie immer relativ frei, weil sind ja die Expertinnen und Experten, werten sich dann auch mit gegenseitig und helfen sich für den Unterricht das umzulegen, damit sie in ihrer stressigen Zeit, das auch schaffen, Themen von nachhaltiger Entwicklung im sozialgeografischen Kontext einzubringen. Und die wünschen sich eine Möglichkeit, gerade Lehramtsstudierende für kurze Zeit ins Ausland zu gehen, wo sie im Schulprojekten, was weiß ich, von Südwind und Co. auch gerne helfen möchten, also sich da integrieren möchten, aber eigentlich nicht mehr als die Sommerferien, vielleicht sogar weniger Zeit haben, weil sie ansonsten ja wieder in der Schule integriert sind und nebenbei Studium, manchmal auch Kinder und alles versuchen unter einen Hut zu bringen. Hut ab, ne? Da arbeiten wir gerade dran, reden mit Sabine Gaber von der Österreichischen Entwicklungsbank für Finanzierung, mit Südwind, bin ich jetzt da zu schauen, ob wir gute Projekte finden, wo halt Studierende im Lehramt Mehrwert haben, hinzugehen und sich gegenseitig zu helfen. Drauf gekommen sind die Studierenden eigentlich, weil sie bei uns die Fallstudien gemacht haben, so die Case Studies gemacht haben, aus der ganzen Welt mit Österreich-Bezug und Schulbezug war immer so mein Thema. Also SDG 4, ne, Quality Education, Armut, Ungleichheiten und dann kommt man nicht nur auf österreichische Fälle, sondern auch auf österreich-peruanische.
Tanja, die ja auch beim Podcast mitarbeitet und gerade am Wischer steht und auf den guten Ton achtet, wird 4 Studierende befragen, also in ein Gespräch holen, um eben genau über auch solche Dinge wahrscheinlich zu reden. Da werden jeweils 2 Studierende aus der Soziologie kommen und 2 aus der Geografie, sozialwissenschaftlichen Geografie. Das wird also außerhalb des Podcast-Studios stattfinden und daher vielleicht auch ein bisschen frischen Wind hier hereinbringen.
Vergiss nicht, die Lehramtsstudierenden auch mitzudenken. Die fühlen sich echt immer so ein bisschen ausgelassen, weil sie halt nicht ganz, die gehören halt irgendwie zum pädagogischen, zur physischen und zur sozialgeografischen Geografie. Und bitte nicht vergessen, würde mich wahnsinnig freuen, weil das habe ich mir jetzt auch hinter die Ohren geschrieben. Und ich wüsste auch schon 1, 2, wo ich genau mir vorstellen kann, dass sie einiges mitzuteilen haben.
Super. Also, was für eine Runde, was für ein weiter Bogen, aber trotzdem sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl habe, so, das reicht jetzt. Ja. Und nein, dass wir jetzt wirklich viel besprochen haben und auch viel erwähnt wurde, was vielleicht so gar nicht bekannt ist. Und vielen Dank, dass ihr hergekommen seid.
Vielen Dank, dir auch, Holger.
Ich danke auch für die Einladung. Das war wirklich eine schöne Runde.
Also vielen Dank und macht's gut. Ne?
Ja, denn.
So, denn, ne? Ja. Guten Start ins neue Jahr.
Ja. Dankeschön.
Ciao, Servus und tschüss, ne?
Ja.
Das war eine Episode aus der Sicht und Hörbar der Soziologie und Sozialgeografie an der Universität Salzburg. Der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht- und hörbar macht. Zu hören an jedem ersten Freitag eines Monats. Danke für das Teilen der Sicht und Hörbar.